Radio 1. Hörbar Rust.
Schönen guten Tag. Sie wissen, dass wir immer tolle Gäste haben. Heute ganz besonders, möchte ich mal sagen. Und ich habe Ihnen zur Einstimmung einen Song mitgebracht, den die meisten von Ihnen kennen werden, Supertramp. Ich liebe dieses Album und ich freue mich immer, wenn ich die zwischendurch höre. Gone Hollywood heißt der Titel. Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Peter Simonischek, 70, Schauspieler. Und was für einer. Man darf, muss aber nicht erst den Ausnahmefilm Toni Erdmann erwähnen, um das Können dieses Mannes zu würdigen. Sein Können, aber gerade auch seine Freude am Spielen, die sich sofort auf den Zuschauer überträgt. Simonischek ist unfreiwillig gelernter Zahntechniker. Und doch studierte er Schauspiel in Graz, von wo aus es ihn auf die großen Bühnen trieb. 1979 holte ihn Peter Stein für 20 Jahre an die Berliner Schaubühne. Seit 1999 gehört er fest zum Ensemble des Wiener Burgtheaters. In über 100 Vorstellungen gab er bei den Salzburger Festspielen den Jedermann, ist seit 1995 regelmäßig in Jasmina Sresers Stück Kunst zu sehen und brillierte gerade erst ebenfalls in Salzburg in Der Sturm. Gerne wären wir weniger euphorisch bei der Vorstellung, leider aber ist dies nicht möglich. Wir freuen uns nämlich sehr auf Peter Simonischek. Herzlich willkommen an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Das sind jetzt keine Vorschusslorbeeren, ein bisschen vielleicht.
Ja doch, ziemlich heftige sogar. Ich habe genau aufgepasst, ob irgendwo ein Fehler ist. Es war alles richtig.
Oh Gott, auch die Laudatio an sich war richtig. Ne? Also alles verstanden, es war alles richtig.
Über 100 Vorstellungen, Jedermann in Salzburg, ja. Und so, ja.
Schön. Dass ich das nochmal erlebe, also wir haben hier wirklich das Glück, ganz tolle Gäste auch angeboten zu bekommen, weil diese Sendung schon so lange läuft und so weiter. Und Sie taxieren wir schon sehr lange aus der Ferne und ich habe immer gedacht, das wird nichts. Also immer wenn es mal irgendeinen neuen Film gab, wurde dann angefragt und hieß es, nein, der Simonischek ist in
Wien.
Der ist
Wien,
das gleich
muss immer spielen fast
so
jeden Abend.
Ja, genau.
Das stimmt ja auch.
Ist ja auch so.
Wir sind ja Leibeigenen des Theaters, das ist halt so.
Ja, aber jetzt sind Sie die Leibeigenen der Promotion wahrscheinlich. Es ist so viel passiert. Sie haben so viel gemacht, so viel mitgewirkt, dass Sie sich dem nicht ganz entziehen können. Und Berlin ist ja auch vertrautes Terrain für Sie. Sie sind gerne hier. Ihre Söhne, 3 Söhne, sind alle hier geboren worden.
Richtig.
Und Sie haben sehr lange hier gelebt, über 20 Jahre.
Ja, genau, von 79 bis 99. 10 Jahre mit, 10 Jahre ohne Mauer.
Okay.
Dazwischen habe ich es verpennt. Den Mauerfall habe ich verpennt.
Ja, wir können uns ja so ein bisschen durch Ihr Leben, wie soll ich sagen, wir spazieren ein bisschen durch Ihr Leben. Ja?
Schön, ja.
Vorher muss ich Sie fragen, wissen Sie, wo Ihr ganzer schriftlicher Kram liegt oder macht das Ihre Frau? Wüssten Sie, was Sie für einen Telefontarif haben?
Ach so, nein, das weiß aber, ich habe das Glück, eine Frau geheiratet zu haben, die davon auch keine Ahnung hat. Wir ergänzen uns wunderbar, wir haben beide von denselben Dingen keine Ahnung. Sag mal, erinnerst du dich, weißt du, der damals, wie hat der geheißen? Da sind wir beide blöderweise gleich ahnungslos. Oder wie war das schnell der Witz, weißt du? Nix.
Beide nicht?
Beide nicht.
Aha, also sie lagern das dann wahrscheinlich aus. Und trotzdem muss man sich um so ein paar Sachen ja kümmern. Und da muss man ja dann irgendeinen Ordner gucken oder so. Oder machen
Ach so,
das
nee,
nie.
Das habe ich. Eine das Ordnung habe ich.
Ja?
Ja, puh, alles. Kein einziger Bankauszug fehlt, das ist klar. Nein, da bin ich ganz ordentlich. Ich weiß nur nicht, welchen Telefontarif ich habe. Das weiß ich wirklich nicht, weil es gibt ja so viele und es ändert sich ja offensichtlich von Tag zu Tag die Angebote. Und es ist mir zu blöd, ehrlich gesagt, um 5 Euro zu sparen, dann weiß Gott wo herum zu telefonieren und wieder fragen zu gehen ins Stadtbüro. Und das ist ja alles irgendwie pervers geworden, weil es kommt auf die Geschwindigkeit an, habe ich mir sagen lassen, ja, in den ganzen Finanztransaktionen und so weiter. Das hat eigentlich, die Geschäfte haben sich gar nicht wirklich besonders geändert, nur die Geschwindigkeit hat sich so geändert. Und
was denn mit Ihrer eigenen Geschwindigkeit? Haben Sie das Gefühl, dass Ihre eigene Lebensgeschwindigkeit sich auch verändert hat? Sind Sie schneller oder langsamer geworden?
Nein, ich versuche mich dem zu entziehen. Ja, ich bin eher ich war immer ein Mensch, der sozusagen irgendwie der Langsamkeit verschrieben war. Auch vielleicht gar nicht freiwillig, aber als ich im Internat war, hatte ich irgendwie den Spitznamen Peter Hinten nach. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber vielleicht, weil ich immer der Letzte war.
Ich dachte, fauler Hund wär's gewesen.
Nee, fauler Hund war das nicht. Das, ja, von meinem Vater, das stimmt schon. Da gab's da manchmal das. Aber das war jetzt nicht explizit mein Pseudonym, fauler Hund. Das gab's mal so als Ausraster, wenn ich mal ganz schlecht in der Schule war. Fauler Hund, ja.
Aber Moni, sowas, also so ein Rufnamen, so ein Spitznamen, ob man ihn nun mag oder nicht. Moni gab's nie sowas, oder?
Moni?
Naja, also ich habe mir
überlegt. Wie kommst du denn auf Moni?
Ja, Simonicek.
Ja. Ich war in Kärnten in der Schule und da hört alles auf E auf. Der Franz heißt Frunze, der Hans heißt Honse
und der
Simonicek hat geheißen Simse.
Simse, ja. Wirklich?
Und wenn einer mich ruft mit Simse, dann weiß ich, dass er ein Alt-St. Pauler ist.
Der ist von früher, ja.
Der ist von früher.
Ist es Ihnen schwer gefallen, Songs Ihres Lebens zusammenzusuchen, so ein paar, oder ging das ratzefatze? Ich hänge auch überall ein E dran, wenn ich das möchte.
Also mir ging das so, dass ich dachte, oh Mann, jetzt, was weiß ich. Ich bin nämlich jemand, muss ich ganz ehrlich sagen, der nicht mit Musik lebt. Das ist schrecklich, aber ich muss mit 70, muss ich es gestehen, ich bin nicht jemand, ich meine, ich höre gern Musik, ich gehe in Konzerte, aber ich bin nicht jemand, also im Autofahren suche ich so lange, bis ich einen Sender habe, der mir was erzählt. Mhm. Und ich kann dieses Gedudel einfach nicht ab.
Liegt es daran, dass die Musik, die Sie im Radio hören, zu schlecht ist? Oder liegt es daran, dass Sie sich eher konzentrieren möchten?
Es ist alles dasselbe. Ich kann mich noch erinnern, als ich die erste Beatles-Scheibe gehört habe, weiß ich noch genau, wo ich war. Ja?
Wo waren Sie?
Da war ich in einem Studierkammerl bei uns und der Kufe. Ja, auch mit mir am Schluss. Kaufmann hat der geheißen. Der Kufe hat einen Plattenspieler gehabt mit einem Deckel als Lautsprecher. Kennen Sie, ne? Mhm. Und da haben wir diese kleine Single abgespielt. Und das war Twist and Shout. Und hinten war, glaube ich, I Want to Hold Your Hand. Oder es gab eben zwei Scheiben. Aber She Loves You. Mhm. I Wanna Hold Your Hand und Twist and Shout. Und was war da auf der anderen Seite, weiß ich nicht mehr so genau. Aber jedenfalls, das weiß ich noch ganz genau. So wie die Leute wissen, wo sie waren, als die Mondlandung war. Oder ich bin schon etwas älter, als Kennedy ermordet wurde.
Studierkammerl. Ich freue mich sehr übrigens über diese 2 Stunden. Sie haben auch vorhin, als die Musik lief, schon ein ganz wunderbares Wort gesagt, Retourgang. Wir sagen Rückwärtsgang. Das ist so, ach, Retourgang. Das ist wunderbar. Das ist im Grunde total metaphorisch. Das ist oder zumindest einfacher als Metapher einzusetzen, der Retourgang. Jetzt spielen wir die Beatles. I Want to Hold Your Hand. Und ich versuche mir vorzustellen, wie das mit dem Kufe war. In ihrem Studierzimmer. Muss ich mir das vorstellen, so karg mit einem kleinen Fenster nur? Oder wie sah das aus?
Nee, Glas war ganz viel. Die Tür war aus Glas, damit die Präfekten auch reingucken konnten, ob wirklich studiert wird da drin. Und dann war ein Fenster nach draußen. Aber die Einrichtung war nur ein Tisch und ein paar Stühle. Das war alles.
Und der Plattenspieler und das Bett wahrscheinlich. Ach nee, das Studierzimmer. Nein,
das Studierzimmer war nur so eins, wo man, es gab einen Studiersaal eigentlich, wo immer so 60 da drin waren. Auch in den Schlafsälen waren so zwischen 80 und 40, je nachdem, in den unteren waren 4 Schlafsäle für 200
Buben. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Schauspieler Peter Simonicek. Zur Welt gekommen in Graz tatsächlich, ne? Aber aufgewachsen im oststeirischen Markt Hartmannsdorf, wo Sie inzwischen Ehrenbürger sind.
Ja.
Ich habe versucht, mich da mal ein bisschen schlau zu machen, das können Sie natürlich sehr viel besser. Was ich Ihnen jetzt zuspielen kann, sind knapp 3000 Einwohner. Das ist das, was ich gelesen habe, um das geografisch einzuordnen. Es liegt zwischen Graz zur Linken und der ungarischen Grenze.
Ja.
Und fast genauso weit ist es nach Slowenien im Süden.
Ja.
So ungefähr da ist es.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann wahrscheinlich Berge.
Nein, Oststeiermark ist hügelig.
Ah.
Hügelland. Ah. Also Berge, Tirol, Kärnten, Salzburg, Salzkammergut, das sind Berge. Das ist die Obersteiermark. Also Salzkammergut ist die Obersteiermark. Und wir sind in der Oststeiermark. Und die Untersteiermark, das war früher mal, auch Österreich ist jetzt Slowenien.
Ich verstehe, gut.
Und da wird es dann sozusagen gegen Ungarn hin, ist die pannonische Ebene, da wird es dann ganz flach.
Pannonische Ebene habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört.
Nein?
Nein. Danke, dass Sie hier sind. Es gibt dort eine Wallfahrtskapelle, Ulrichsbrunn.
Oh.
Naja, das wissen Sie ja wohl.
Aber ich weiß es schon, aber dass Sie
ja, das naja, das ist ja, also ich bitte Sie. Ich bitte Sie. Aber was ich großartig daran finde.
Gumi alles weiß.
Nee, ja. Sie sind so böse. Ich habe natürlich meine Verwandten dort angerufen. Ich habe das nicht gegoogelt.
Ach, die das Bauernhaus
ja,
da daneben haben.
Ja, Sie kennen sich.
Ja, wo die Karte im Wald ist, wo die früher mal Quäler waren und Holzkohle gemacht haben. Ja.
Ich werde verrückt, Sie kennen
ist
sich.
Ist ja toll, ja.
Natürlich. Ah, das meinen die immer, wenn die sagen.
Sie, da kennt jeder jeden.
Da kennt jeder jeden.
Und als ich da geboren wurde, waren das nur 1000 Einwohner, ja. Jetzt sind es 3000 mittlerweile.
Ja, durch ihre, ne, das ist auch, ist ja klar. Ja. Das ist ja auch durch ihre.
Ich sage Ihnen, wodurch das ist. Wir haben einen ganz tüchtigen Bürgermeister gehabt, den Hermann Zoller, der war 30 Jahre Bürgermeister. Aha. Und der hat eine Sondermüllanlage dahin bauen lassen, ja. Und dadurch ist die Gemeinde reich geworden.
Aha.
Die ist mittlerweile Sondermülldeponie. Die ist mittlerweile geschlossen, ganz perfekt alles gemacht, aber richtig, wie das sein muss. Und dann irgendwann war sie voll und die Gemeinde reich.
Guck dir das an. Ich dachte immer, Menschen werden dann krank, wenn es sowas gibt und dann sterben sie schneller.
Na, wenn es richtig gemacht ist.
Wenn es richtig gemacht ist, nicht. Nee. Also die diese Quelle, diese Wallfahrtsquelle.
Ja, Ulrichsbrunn, ja.
Ja, die lindert ja was?
So, jetzt lassen wir mal aufklären von Ihnen.
Was heilt das Wasser dieser Quelle?
Ich weiß es
nicht. Mensch, es gibt da nichts, es gibt da keine Ablenkung, es gibt da gerade mal Strom und Sie wissen das nicht?
Ja, ich bin jetzt überrascht, weil ich war da natürlich. Was haben wir denn damit gemacht? Getrunken haben wir es natürlich. Aber was heilt es denn besonders? Magenleiden
Nein,
vielleicht?
Nicht Nein, nicht raten. Sie wissen es nicht. Nein, Augenleiden.
Na sehen Sie, für Augenleiden gehe ich nach Schüsselbrunn. Das ist, ja, das ist die erste Adresse für Augenleiden.
Natürlich.
Ja.
Und dann auch nur Wasser trinken wahrscheinlich, ne?
Naja, trinken sowieso, ja. Aber das Schüsselbrunn, da habe ich jetzt meinen 70. gefeiert. Das ist eine Holzkirche in einer Felswand auf der Teichalm, übrigens ganz in der Nähe dort, ja, von Markt Hartmannsdorf. Die ist richtig, diese Kirche ist mit Seilen an der Felswand befestigt. Ich meine, die hängt nicht, die steht schon da, aber sie ist befestigt, damit die nicht abrutschen kann.
Sind aber nicht so viele gekommen zu ihrem 70. Ne? War ein bisschen unsicher, weil man nicht genau wusste, ob man es überlebt wahrscheinlich.
Sie werden sich wundern, es waren trotzdem 40, 50 Leute da, die alle dahin mitgegangen sind. Und sogar ein 90-jähriger Pfarrer hat sich dahin begeben und uns die Messe gelesen da.
Feiern Sie immer so groß oder lag es daran, dass es der 70.
Ja, das lag sicher daran. Und dass es meine Frau organisiert hat. Die ist Weltmeisterin in sowas.
War es eine Surprise-Party? Hat sie das hinter ihrem Rücken gemacht?
Komplett.
Wirklich?
Ja, wirklich. Und ich muss sagen, ein Jahr lang wussten die das alle schon. Und da waren wirklich zwischen 40 und 50 Leute waren da. Und ich wusste nicht mal, wo es hingeht. Nach der Vorstellung, ich habe im Sommer da den Prospero gespielt, im Sturm. Und nach einer Vorstellung, um 11:30, war da ein Fahrer und ein Auto und zwei meiner Söhne und Freunde aus Berlin, wusste ich, dass die in der Vorstellung sind. Und so, jetzt komm, steig ein, wir fahren los. Aha, na gut, okay, ich wusste, irgendwas passiert, also fahren wir los. Und ich dachte, jetzt fahren wir vielleicht, was weiß ich, zu dem sogenannten Haubenlokal dorthin und so weiter. Wusch, vorbei waren wir. Und dann dachte ich, vielleicht geht's auf diese Alm, auf diese Teichalm, wo mein Vater mir eine Hütte vererbt hat, die ganze Familie seither gerne benutzt zum Skilaufen und so weiter. Und da kann man auch wunderbar wandern. Also dachte ich, da wird's hingehen. Bei der Ausfahrt, wischt, wieder vorbei.
Ach.
Und dann dachte ich so, jetzt fährt's wahrscheinlich jetzt nach Venedig, ja, oder so.
Wir reden von 11:30 in der Nacht oder am Tag?
Nachts.
Nachts.
Und es war mittlerweile 3 Uhr. Und ich hatte eine riesen Vorstellung gespielt und war irgendwie schon am Limit.
Oh, wow.
Und wie gesagt, ich habe einen Hunger. Und schon haben sie irgendwas woher gebracht, so Bier und ein Ding. Ja, jedenfalls 3:30 haben wir dann, waren wir doch auf der Alm, weil diese Ausfahrt, die ich vermutet hatte, die war durch einen Erdrutsch gesperrt. Also wir mussten noch außen rumfahren über einen anderen Pass und so weiter. Und wir sind zu unserer Hütte nach hinten gefahren und da haben meine Frau und der jüngste Sohn gewartet und dann waren wir schon, die drei Söhne waren dann schon da und ich dachte, na gut, okay, jetzt schauen wir mal, was da wird. Also irgendwas, keiner hat was verraten. Und dann konnte ich mich vor lauter Aufregung, konnte ich gar nicht schlafen, ja, obwohl ich eigentlich schon über drüber war. Und 6:30 höre ich schon die Autotüren. Ich habe überhaupt nicht eingeschlafen. Ich, ach, das wird schon, das sind schon Stimmen und so. Und plötzlich laut der Triumphmarsch aus AIDA über weiß ich wie viele Lautsprecher. Da dachte ich, was ist das jetzt? Ich gehe am Balkon raus, sehe die Ballonfahrer von Puch bei Weiz, wo ich Ehrenmitglied war, weil ich da bin ich ein paar Mal mitgefahren mit dem Ballon. Und so, jetzt kamen die Freunde da. Sie wissen ja, wenn sie eine Ballonfahrt machen, eine Jungfernfahrt, dann kriegen sie einen Namen, ja, einen endlos langen, adeligen Namen von, also das, da, da, den.
Das weiß ich alles nicht. Wir müssen auch vor allen Dingen jetzt, so schön sie erzählen. Ja, es tut mir leid. Das freut sie jetzt gerade, ne?
Ja, sicher. Ja,
ich will mich.
Nee, aber das muss ich fertig erzählen.
Ja, ne, unbedingt.
Dass die natürlich mit dem Ballon da waren und, die, und diese Feuersäule von dem Korb da in den Himmel steigen ließen und dann so, das zum Triumphmarsch. Das war der Anfang von zwei wahnsinnigen Tagen, an dessen zweiten abends ich wieder die Vorstellung gespielt habe in Salzburg.
Oh mein Gott. Wieso können Sie das?
Ach, weil man sich ja schon irgendwie darauf einstellt, dass am Geburtstag was passieren muss, ne? Ja. Dann, da wird auch, und das war dann unglaublich, was da alles noch kam. Gut.
So, wir hören die Stones und Sie müssen da jetzt nichts zu sagen, weil die Zeit fortgeschritten ist. Wir haben noch 3,5 Stunden und ich weiß, es gibt nämlich einen Punkt in Ihrer Biografie, wo die Stones eine Rolle spielen und darauf will ich hinaus. Den erzählen wir gleich. Wir machen das sozusagen als Cliffhanger. Peter Simonischek ist heute zu Gast in der Hörbar.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Mann mit der Kraft der drei Herzen, der Schauspieler Peter Simonischek, der auch nachts um 3 noch feiern kann und überhaupt Tage durchfeiert, ohne zu schlafen. Meine Bewunderung dafür. Ich werde Ihnen jetzt Nils Landgren vorspielen und seine Version eines Songs, den wir alle nicht mehr hören können. Vor allem dann nicht, wenn dieser Zeitpunkt auf Partys kommt, wo der DJ ganz verzweifelt ist und niemand tanzen will. I Will Survive. Aber hier in einer doch, finde ich, ganz schönen Version. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Schauspieler Peter Simonischek und im Hintergrund verschwindet die sehr schöne Version von I Will Survive von Nils Landgren. So, Herr Simonischek, am 6. August 1946 in Graz zur Welt gekommen. Eine Schwester habe ich gefunden, ein Vater, eine Mutter, der Vater Zahnarzt.
Dentist.
Oh, Entschuldigung.
Wissen Sie, was das ist?
Naja, ist das dann tatsächlich nur der Zahntechniker?
Nein. Dentist, diesen Beruf gab es bis nach dem Krieg. Ich weiß nicht, wann der letzte Dentist verstorben ist. Da ist dann, musste man, um Zahnbehandler zu werden, Medizin studieren und dann eine Ausbildung zum Facharzt machen, wie ein Augenarzt oder Hals-Nasen-Ohrenarzt oder Zahnarzt. Mein Vater hat das noch gelernt. Das hat man erlernt bei einem Meister, den Beruf des Zahnbehandlers. Der Dentist, und mein Vater war beides Dentist und Zahntechnikermeister. Was für ihn und für auch seine Patienten einen Vorteil hatte, dass jemand kam und gesagt, und hat sich das angeguckt und hat es dann präpariert und hat dann den Zahnersatz selber für diesen Patienten gemacht. Ja, heute ist es ja so, dass die, die den Zahnersatz machen, die sehen den Patienten ja nie, erstens mal, und meistens sitzen sie auch noch auf einem anderen Kontinent.
Es wird noch gespenstischer. Meistens gibt es sie bald gar nicht mehr, weil ein kleiner, seelenloser 3D-Drucker im Hinterzimmer steht und so ein Ding da an. Genau. Ja. Können Sie 2 Stunden warten bitte, dann kriegen Sie es gleich eingesetzt. Klack.
Komisch, bei bestimmten Sachen kann das gehen, ja. Hm. Nicht bei allen. Bei Implantaten und so, da muss man schon warten, nicht, bis das richtig verwachsen ist.
Jetzt
so
fragt man sich natürlich, woher weiß er das? Weil er es selbst auch gelernt hat. Sie mussten... auf Druck des Vaters hin.
Zahntechniker lernen. Ja, naja, auf Druck des Vaters. Der hat halt, der wollte, wie man so sagt, mein Bestes, nicht? Das ist doch klar. Mein Vater war 45, ist aus dem Krieg gekommen, 6 Jahre war er bei der Wehrmacht. Dann hat er glücklicherweise am Kriegsende Scharlach bekommen und war in Quarantäne. Dadurch musste er nicht in die Gefangenschaft. Und im 46 bin ich geboren. Das passt ganz genau zusammen alles, ja. Also dann
haben Sie mit ihm oft über den Krieg gesprochen oder gar nicht?
Doch, schon. Der hat mir dann auch so sein Soldbuch gezeigt und so weiter. Aber er war eher jemand, der gesagt hat, also mir hat er immer gesagt, es ist einfach schlimm, dass er seine Jugend verplempert hat da, ne? Für nix. Er hat gesagt, das war das Überflüssigste überhaupt. Weil sie hatten nix am Schluss, ne? Ist ja ganz klar, gar nichts. Meine Mutter, mein Vater, zwei Fahrräder, die wurden ihnen geklaut. 20 Schilling pro Kopf und Nase zur Währungsreform und das war's. Und dann ist er halt vom Bauernhof zu Bauernhof gegangen und hat gefragt, ob die Leute irgendwas brauchen an den Zähnen so. Und dann hat er was mitgenommen, was er dafür gekriegt hat. Brot, Milch, Fleisch.
Was war Ihre Mutter für eine Frau? Die ist 86-jährig gestorben vor ein paar Jahren. Wie würden Sie sie beschreiben?
Meine Mutter war Buchhändlerin vom Beruf in Graz, in einer der größten Buchhandlung von Graz damals. Und für sie war das nicht leicht, dass mein Vater sie dann sozusagen zusammengepackt hat und aufs Land gebracht hat, nämlich nicht irgendwie in eine Kleinstadt, sondern damals war Hartmannsdorf, das hieß noch nicht Markt Hartmannsdorf, das ist erst zum Markt erhoben worden, als ich so 16 war. Das war ein richtiges Bauerndorf, wo es nur von Ortstafel zu Ortstafel gerade mal asphaltiert war und bis dahin war eine Staubstraße, danach wieder. Und da hat mein Vater eine Planstelle bekommen vom eine Krankenkassenstelle. Wissen Sie, damit man Krankenkassen haben kann, gibt's bestimmte Planstellen, die müssen erstmal frei werden. Und da hat er sich, da ist er wohin gegangen, wo schon vorher ein Zahnbehandler war, der dort aber aufgegeben hat. Mein Vater hat gesagt, nee, das traut er sich zu und recht hat er gehabt. Er hat fleißig gearbeitet und wollte natürlich dann das weitergeben. So war das damals. Da wollte man einen Nachfolger haben.
Ist ja so gekommen, Ihre Schwester hat die Nachfolge später übernommen, ne? Nein. Gut, aber tatsächlich war es wahrscheinlich auch immer noch so in der...
Schwester.
Wie sie heißt, das habe ich nicht gefunden. Sie sind so gemein. Wie heißt sie denn?
Ulrike heißt sie.
Ulrike.
Ja, und die macht das, hat das wirklich. Zu meiner großen Erleichterung hat sie das gemacht. Und ist heute noch glücklich. Da hat auch noch ein Zahnarzt geheiratet.
Ja, guck. Und das, was früher Einöde war, ist heute Idylle wahrscheinlich, ne?
Ja, kann man so sagen.
Man ist ja heute ganz anders vernetzt. Also das heißt, man hat ja die Möglichkeit, es war wahrscheinlich idyllischer früher. Auch vor der Recycling.
Also vor der Mülldeponie.
Die ja aber sehr gut abgewickelt wurde.
Ja, die wurde wirklich
sehr gut abgewickelt.
Das ist völlig okay.
Ja, ja, das ist völlig okay. Gut, Sie waren mit Sicherheit auch ein ganz lustiger, netter Junge. Aber irgendwie kam es ja, dass Sie auf dieses Internat gekommen sind. Lag das daran, dass da nicht genug Schulen?
Es gab einfach keine Möglichkeit, Matura zu machen, was man hier als Abitur bezeichnet. Mhm.
Wir sind nach Kärnten gekommen. Ist das so ein Kloster gewesen?
Ja, ein katholisches Internat. Also von Benediktiner Patres betriebenes Konvikt hieß es. Konvikt Josephinum St. Paul im Lavantal. Mhm. In einer der schönsten Gegenden Europas. Traumhaft schön. Ja. Lavantal ist einfach wunderschön.
Von wann bis wann waren Sie da, altersmäßig?
Von 56 bis 65. Das ist ein Jahr zu viel. Ne? Stimmt. Bei uns dauert es eigentlich nur 8 Jahre. Aber ich habe es mir so gut gefallen, dass ich dann ein Jahr länger gemacht habe. Die Gegend war so schön, dass ich es ein Jahr länger gemacht habe.
Ja, ja, ich wollte eigentlich nur das Alter wissen. Also ich wollte eigentlich nur wissen, wann
man sie da, mit 10
hat man sie da raufgeschickt. Okay.
Ja. Das ist schon, also da kommen sie noch nicht mal an die Türklinken hoch, obwohl ich immer schon, aber das, es ist von einem Einfamilienhaus mit, es ist unglaublich, dieser Dimensionswechsel, das ist mir so gegenwärtig.
Das glaube ich. Mit anderen Jungs zusammenzukommen kann ja sehr schön sein. Also je nachdem, wie man selbst ist. Es kann auch einschüchternd sein. Es kann einen behindern in der Entwicklung. Es kann einen auch fördern. Wahrscheinlich ist das so ähnlich wie so ein Rudel. Je nachdem, welche Position man einnimmt. Hat es Ihnen Spaß gemacht oder haben Sie gelitten?
Beides eigentlich. Anfänglich, ich habe mich als sehr robust erwiesen im Laufe der Zeit. Ich habe sicher viel eingesteckt, aber das hat mich so nicht in Mark und Bein erschüttert in meinem ganzen Wesen, sondern ich habe einfach gedacht, ja, es kommen auch andere Zeiten und die kamen dann auch. Erstmal kam ich halt vom Land und im Vorteil waren natürlich die aus den Städten kamen, aus Klagenfurt, aus Villach, die schon im Fußballverein waren und so. Ich habe ja, wissen Sie, die Hierarchie bei jungen so 10-, 12-Jährigen, entscheidet sich meistens übers Fußballspielen. Oder damals war es halt so. Wenn einer kicken kann, ist er der Chef. Und ich war eine ziemliche Flasche.
Sie hatten
tatsächlich... Ich war sportlich ein Ei, wie man so sagt. Ja? Ei. Eine Pflaume, eine Flasche.
Und haben Sie sich dann durch Humor hervorgetan? Oder haben Sie das beobachtet und Ihre Stelle, Ihren Platz gesucht? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, da kam mir dann natürlich die Theatergruppe entgegen. Nicht? Dann gab es eben nicht nur Fußballspieler, sondern die waren zwar die Tonangebenden und so. Und ich wollte da immer dazugehören, aber das macht man sich nur unglücklich, ja. Schließlich, Sie wissen ja, wie das geht, nicht? Da läuft man runter und wie viel sind wir? 12 Leute, gut, super. Und dann wird tipptopp, nicht? Dann geht man so mit den Füßen so zusammen, genau. Wer als Letzter reinpasst, der hat die erste Wahl. Und dann wählen sie halt die Asse, und ich bin immer am Schluss übrig geblieben, das ist ja klar, ne? So. Und dann haben die gesagt, ja, pass auf, na, gibt's uns den, dann nehmt ihr den, na, den Simse, na bitte, den Simse nehmt ihr. Na, wir nehmen den Simse, na bitte nicht, tut uns das nicht an. Na, Simse, du gehst da, na, was, na, Simse, du bist Schiedsrichter.
Na, da konnten sie sich am allerbesten rächen, wenn sie mich fragen. Als Schiedsrichter haben sie doch eine ganze Menge Macht.
Ja.
STS kannte ich überhaupt nicht. Das ist, also wie kann man die nicht kennen? 3-mal Gold, 11-mal Platin, 3-mal Doppelplatin und 1-mal 5-fach Platin. 2,5 Millionen verkaufte Alben. Das ist jetzt wirklich gegoogelt.
Und Sie kennen,
nein, ich kannte die nicht.
Haben Sie sie gehört?
Nein. Ich habe sie auch nicht gehört. Ich wollte mich überraschen lassen. Ja, das tun wir. Wollen Sie uns noch helfen? Wollen Sie uns einweisen sozusagen?
Ja, ich würde sagen, alle Österreicher, die hier jetzt in Berlin zuhören, sollen sich mal ein Päckchen Tempo zurechtlegen.
Oh Gott, ist das so ein trauriger Song?
Hören wir uns doch mal an.
Ja, okay, gerne. Der Schauspieler Peter Simonischek ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn nicht nur aus Toni Erdmann. Theaterleuten muss man ihn gar nicht vorstellen. Sowieso 5000 Mal der Jedermann, überhaupt wahnsinnig viele Rollen. Das war für Sie jetzt wie ein Blick zurück in ein Fotoalbum, oder wie würden Sie es beschreiben? Dieses Lied, diese Musik?
Ja, das erfüllt so, oder das spricht so gewisse unglaubliche Sehnsüchte an. Ich hätte so eine Freude, wenn ich meinen Kindern sowas so vermitteln könnte. Das ist einfach der Großvater, so einen Großvater zu haben, das ist ein solcher Segen.
Sie so einen Großvater?
Nein, ich hatte gar keinen Großvater. Mein mütterlicherseits, der ist gestorben, als meine Mutter 2 Jahre alt war, und der väterlicherseits ist gestorben, als ich 5 Jahre alt war. Also ich hatte keinen, aber meine Großmutter hatte dann einen Lebensgefährten. Der hieß nicht Opa, weil er kein wirklicher Opa war, der hieß nur O. Aber der war wunderbar. Der war schon ziemlich gut. Also den habe ich auch sehr, sehr geliebt. Und der hat mit mir auch wunderbare Sachen gemacht. Also so, was weiß ich, Wasserräder im Wald und solches. Wirklich wunderschön. Aber der Opa hier, der hat Geld geklaut. Und der hat ihm die Botschaft mitgegeben, komm, lass mal's bleiben, Geld kann gar nie so wichtig sein.
Ja.
Solche Botschaft. Natürlich kann das auch nach hinten losgehen, aber wie man sieht, ist es bei denen. Oder wenn er zu seiner Frau sagt, ich hab sie gern, ich muss nicht alles, was sie sagt, immer her. Das ist so weise dabei, ja, und so einfach, und das berührt mich zutiefst.
3 gut aussehende Söhne. Sie werden, es ist eine, also der Countdown läuft, die Uhr tickt schon, wenn Sie das erste Mal Großvater werden. Dann können Sie genau so ein Großvater sein, wie Sie sich das vornehmen.
Schön, dass Sie das sagen.
Ja, das ist das, glaube ich, ganz sicher. Es ist, wobei der Großvater gar nicht die Rolle ist, an die man sofort denkt, sondern wenn ich jetzt Leuten gesagt habe, ich freue mich, ich habe den Peter Simonischek in der Sendung, jetzt kommt nochmal zum Ende so eine Riesenschmeichelei. Ich habe ein paar Leuten davon erzählt, dass sie zu Gast sind in der Sendung, weil ich mir das so sehr gewünscht habe. Und es gab eigentlich nur 2 Reaktionen. Jedenfalls von den Frauen. Die meisten wollten mit ihnen verheiratet sein, sofort. Aber wer da in irgendeiner Weise sich nicht befugt fühlte, wollte sie auf jeden Fall als Vater haben. Was sicherlich tatsächlich auch durch die Rollen kommt, die sie verkörpert haben. Jeder möchte so einen Vater haben, wahrscheinlich wie in Toni Erdmann. Oder auch jetzt gerade die Welt der Wunderlichst. Gut, da gibt
der
es
Abstriche. Der ist ein bisschen anstrengend, der Papa, ja.
Anstrengend,
der beklaut genau. Seinen Enkel, ja. Der klaut ihm die Playstation.
Aber wir haben ja gerade gehört, dass das Klauen gar nicht so schlimm ist. Dass alles, was von materiellem Wert ist, nicht so schlimm ist. Auch
naja, aber wenn der Opa den Kleinen beklaut, das ist schon ein bisschen verkehrte Welt, ne? Und das ins Versatzamt bringt, damit er Geld zum Wetten hat.
Wir sprechen über beide Filme in der nächsten Stunde auf jeden Fall. Jetzt kommt erstmal das nächste Lied, das Sie mitgebracht haben von Bob Dylan, I Want You. Wie kommt das auf Ihre Liste?
Das ist halt so die, das war meine Zeit. Ich war.
Das war meine Zeit. Also was war denn Ihre Zeit? Ihre Zeit ist jetzt doch auch.
Ja, aber ich meine, als wir, ich war nämlich einer, der immer mit der Gitarre unterwegs war. Also der Simse ohne Gitarre, das war eigentlich, wenn ich wo eingeladen war, ich habe immer meine Gitarre mitgehabt. Und komischerweise hat sich das irgendwie völlig verloren. Ich spiele kaum noch Gitarre, nur wenn jemand Geburtstag hat oder so, ja. Oder nein, bei uns in der Oststeiermark schon manchmal so, wenn beim Osterfeuer und die alten Gstanzeln, wenn wir die singen und so, das machen wir schon. Aber regelmäßig Gitarre spielen und viele Texte lernen und oh, Franz Josef Degenhardt damals gesungen, ne? Und Hannes Wader Lieder. Das war halt so, ich sage ja meine Zeit, als ich das noch regelmäßig gemacht habe, Gitarre gespielt, immer Jeanshemd, rotes Halstuch, Gitarre. Wenn ich da denke, dann habe ich das Gefühl, ich spreche von einem anderen.
Ja, aber ich wollte Sie gerade fragen, hätten Sie sich gefallen, also wenn Sie jetzt, wenn Sie sich gesehen hätten, hätten Sie gedacht, ja, aus dem wird was, oder das ist ein guter Typ, der hat einen guten Humor, oder na, der braucht ein bisschen, den muss man ein bisschen anstupsen, oder was glauben Sie, hätten Sie über sich gedacht, als, reden wir über 18 Jahre, 20 Jahre?
Wenn man so auf sich guckt, so von, ja, ich habe mir immer gedacht, dass, also ich hatte nie so grundsätzliche Zweifel an mir. Eher haben die meine Umwelt an mir gezweifelt, meine Lehrer und meine Mitschüler. Und mein Vater war natürlich ein latent Unzufriedener.
Er hat Sie auch geschlagen. Sie erklären und entschuldigen das, weil er selbst auch geschlagen wurde und weil es damals so die Zeit war und weil er.
Ja, das war nicht so toll, ne? Aber wissen Sie, als Kind nimmt man das ja wie das Wetter hin. Da ist ja da, also ich jedenfalls. Heute sieht es anders aus, aber da, ich bin natürlich sehr autoritär erzogen worden, weil diese die Erziehungsmethoden bei den Benediktinern waren nicht mit Schlägen verbunden, überhaupt nicht. Aber sie waren autoritär. Mhm. Das ist ganz klar.
Und daraus muss nicht unbedingt erwachsen, dass man sich in sich selbst wohlfühlt und sich selbst sicher ist. Eigentlich entsteht durch sowas, entstehen auch Selbstzweifel, kann ich mir vorstellen. Also wenn es mit dem Vater zu Hause so ist und wenn man dann auch noch so autoritär ist, ist es ja schön.
Ja,
es ist ja schön.
Komischerweise hatte ich immer großes Vertrauen zu mir selber.
Gut.
Ich hatte nie das Gefühl, irgendwie ein Underdog zu sein. Auch wenn ich so behandelt wurde, weil ich nicht Fußball spielen konnte und so, ja. Oder die gesagt haben, den nehmt ihr, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass mich das, ich habe das nie angenommen. Sagen wir mal so, ich habe diese Rolle nie angenommen. Ich habe zwar darunter gelitten und wollte schon dazugehören, aber ich dachte, na, dann gehöre ich halt woanders dazu oder so. Also dann kam das Theaterspielen und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und da war man dann auch mehr.
Ist das Erste, dieses Gefühl, von dem Sie sprechen, würden Sie das mit Gottvertrauen erklären oder ist Ihnen das zu sehr besetzt? Urvertrauen, besseres Wort?
Ja, Urvertrauen? Ich habe nichts gegen Gottvertrauen, aber Urvertrauen ist mir eigentlich irgendwie nachvollziehbar. Ja? Weil das Urvertrauen bezeugt oder
kommt so aus sich selbst
heraus, beruft, ne? Nur ein gewachsenes oder eins, das schon immer da war. Ein Gottvertrauen, dann müsste man nochmal nachdenken oder nochmal Sprichsprache halten, was man darunter versteht.
Ja. Die erste Stunde ist rum. Wir hören jetzt also Bob Dylan, I Want You, und gleich geht's weiter mit Peter Simonischek.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Schauspieler Peter Simonischek und ich habe Ihnen Nick Drake mitgebracht mit Saturday Sun. Nick Drake, Saturday Sun, zu Gast ist heute der Schauspieler Peter Simonischek. Ich will nicht versäumen, auf unseren Podcast hinzuweisen. Sie können sich ganz viele Sendungen nochmal im Netz anhören. Ich möchte nicht versäumen, auf unsere E-Mail-Adresse hinzuweisen, hörbar@radio1.de. Und wir haben diese wunderbare Radio 1 App, mit der Sie überall auf der ganzen Welt, unter Wasser, wo auch immer Sie sind, Radio 1 hören können und sich dann zu Hause fühlen, wohlfühlen, schöne Musik haben. Und auch den Verkehrsservice irgendwo auf den Balearen oder in Guadeloupe. ist das toll, sicherlich zu hören, dass irgend so ein Schienenersatzverkehr gerade. Ach, über seine eigenen Verordnungen lacht man doch am liebsten. Also, Herr Simonischek, bringen wir es doch einfach hinter uns, denn ich weiß natürlich, obwohl Sie diesen Film wahrscheinlich lieben wie Ihren vierten Sohn, ist es wahrscheinlich, der noch nicht geboren und nicht gezeugt wurde, nur dass hier keine Missverständnisse aufkommen, ist es wahrscheinlich, hängt es Ihnen auch irgendwann zum Hals raus oder ist es wie so ein Song, den man irgendwann nicht mehr hören kann, Toni Erdmann. Aber bitte, bitte, bitte lassen Sie uns nochmal da rein in das Thema, ja?
Gern, ich bin noch nicht überdrüssig dieses Themas.
Gut, gibt es denn vielleicht, ich mach's mir jetzt mal leicht, gibt es vielleicht einen Ansatz, einen Winkel, eine Ecke, von der Sie finden, dass sie bis jetzt zu wenig Beachtung gefunden hat oder die Sie so noch nicht besprochen haben im Kontext mit diesem Film?
Da muss ich eigentlich, muss ich sagen, ich war eher das Gegenteil, habe ich erlebt, nachdem ich, das wurde ja auf und ab kritisiert in amerikanischen, in englischen, in französischen Zeitungen und auch in den deutschen Blättern, in der FAZ und in der Zeit und in der Süddeutschen. Und da waren teilweise schon ganz, ganz tolle und qualifizierte Besprechungen und da habe ich gestaunt, was man da alles sehen kann in dem Film.
Sie reden über die Leute, die das gesehen haben vorab, die den Film vorab gesehen haben und die ihn schlecht besprochen haben? Nein, ist doch alles, ist doch eigentlich gefeiert worden.
Ja,
überall.
Schon, aber wissen Sie, auf welche Weise, wie differenziert man den Film gesehen hat?
Verstehe, okay.
Das habe ich, da habe ich mich gefreut und habe teilweise gedacht, ach.
Das geht auch.
Dass das so ein so, dass die Leute das so politisch begreifen, das finde ich ja super. Aha. Das ist ja auch sehr politisch. Hm. Aber in keiner Weise irgendwie didaktisch, politisch.
Nein. Also es kommt mir auch tatsächlich so vor, also man kann ja in alles hineininterpretieren. Und es kommt mir so ein bisschen vor, wenn Sie das so erzählen, wie damals, wie die Leute, die sich durch ihre mündliche Beteiligung in so Fächern wie Sozialkunde und Kunst dann doch noch ihre Punkte fürs Abitur zusammengequatscht haben, weil man kann alles in allem sehen. Und ich finde diesen Film so wunderbar, liebevoll, puristisch klingt auch fast schon wieder nach Attitüde, denn das ist er ja überhaupt nicht. Dieser Film ist ein ganz schönes Bötchen, das auf einem ganz schönen See fährt und das wahrscheinlich auf vielerlei Arten interpretiert werden kann. Dann, keine Ahnung, warum? Weil man kann es doch auch einfach so nehmen, wie es ist.
Ja, ich denke, der Film macht ein Angebot. Und der Film ist für mich, ich fühle mich überhaupt nicht schlecht, wenn ich den Film gesehen habe. Ich fühle mich so wie nach einer Tschechow-Erzählung. Man hat das Gefühl, oder Kleist, man wird in keiner Weise zu irgendeiner Meinung gedrängt.
Überhaupt nicht.
Und das ist das Tolle. Der Film hantiert nicht mit Meinungen.
Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, es gibt immer noch ganz viele Leute, die ihn nicht gesehen haben, wobei er, also nach der Premiere in Cannes ist er an über 60 Länder verkauft worden. Ich glaube, inzwischen hat 500.000 Zuschauer diesen Film gesehen. Es gibt trotzdem immer noch viele Leute, die es nicht getan haben. Und interessanterweise gehen die oft nicht ins Kino, weil sie sagen, sie haben jetzt so viele Vorschusslorbeeren. Dieser Film wurde von allen so frenetisch gefeiert, dass sie Angst haben, dass er ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Und auch Ihnen kann ich sagen, ich kann Ihnen versprechen, das wird nicht der Fall sein. Sie werden sich auf so eine schöne, fast unbekannte Art amüsieren. Es ist ja keine Komödie. Es ist ja eigentlich ein Drama in der Kategorie, ne? Wenn man es überhaupt kategorisieren muss.
Ja,
aber eigentlich muss man es gar nicht.
Man kann, es kommt drauf an. Also manche Leute zerbecken sich vor Lachen da drinnen. Aber es gibt auch welche, die zum Beispiel über solche eklatanten Peinlichkeiten wie diese Nacktparty nicht lachen können, weil es ihnen zu unangenehm ist.
Kann nicht sein, das kann nicht sein. Also
doch, ich weiß es. Ich weiß, bei uns in der Steiermark, es gab Leute, denen war das so unangenehm, die waren selber so peinlich berührt, dass sie das nicht komisch fanden, ja. Also ich kam mich...
Es war wundervoll. Und man hat, das war halt nicht so ein Schenkelklopf, laut Schrei, aber es war so... jemand, der den Film nicht kennt, wird jetzt auch auf die völlig falsche Bahn geführt, wenn man hört eine Nacktparty. Ja, aber das klingt so nach, weiß ich nicht,
Ja, Ballermann 6 oder was?
Ja, oder nach, weiß ich nicht. Also das hat ja, es gibt ja nichts Unerotischeres als diese Szene eigentlich. Und ja. Jeder weiß das auch, jeder, ja. Der da drin sitzt. Ja. Und ich möchte einfach, also Sie müssen, falls Sie ihn noch nicht gesehen haben, lieber einzelner Hörer, liebe Gruppe, gehen Sie bitte in diesen Film. Ich würde fast so weit gehen und sagen, ich erstatte Ihnen das Geld persönlich, falls er Ihnen nicht gefällt.
Jetzt haben Sie aber wirklich...
Nee, ich habe ja gesagt, ich würde fast so weit gehen.
Also gut.
Aber fast.
Naja. Ich darf vielleicht da den Guardian zitieren, der geschrieben hat, wenn Sie glauben, dass in Ihrem Leben kein Platz ist für 162 Minuten einer deutschen Komödie, dann lassen Sie sich eines Besseren belehren.
Ja, gehen schön. Sie hin. Schöner Satz. Also er ist ja jetzt auf der Shortlist inzwischen schon für den Oscar.
Deutschland hat den jetzt erstmal vorgeschlagen.
Genau, für, ja. Als besten fremdsprachigen Film. Und ich glaube, ja, im Januar wird dann bekannt gegeben.
Und jetzt müssen die ihn erstmal unter die fünf reinnehmen, die sie dann selber sozusagen nominieren für den Oscar. Und dann muss man nochmal das Glück haben, dass er von den Fünfen der eine wird. Also da kann man nur demütig sitzen und abwarten. Ja, gucken, ob man Glück hat. Weil es ist dann wirklich in dem Fall, ist es Glück.
Ich fand das so schön, weil, und ich weiß jetzt, wie ambivalent das, was ich jetzt sage, aufgefasst und interpretiert werden kann, aber die letzten eingereichten oder auch die Filme, die gegen die er sich durchgesetzt hat, war Er ist wieder da. Der Staat gegen Fritz Bauer, das Tagebuch der Anne Frank, Nachtigall, Köln, der Trapsen, das sind immer so diese Selbstbezichtigungs, das sind immer so dieses, wir gehen mit uns ins Gericht Filme, das sind immer so, man traut sich offenbar nicht, eine deutsche, jetzt hätte ich fast wieder Komödie gesagt, aber einen deutschen Unterhaltungsfilm, ja, einfach, ja, rauszuschießen.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Das ist jetzt mal passiert und das finde ich auch echt ganz gut.
Und
so,
der ist ja vielleicht untypisch, ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist er untypisch.
Es ist ein untypischer Film, aber es ist ein wunderbares Genre, welches auch immer es ist. Hatten Sie eigentlich klaustrophobische Gefühle? Sie steckten wirklich in dieser Pelzfigur, ne? Hatten,
ja,
Sie,
ja,
den Kopf wirklich auf, diesen Pelzkopf?
Ja, freilich, ja. Hatte ich, ja.
Hatten Sie da nicht einen Moment so ein...
Naja, man kriegt schon Luft, aber es ist irre anstrengend. Und vor allem sind es ja Ziegenböcke, die stinken, das ist furchtbar. Obwohl es gereinigt ist, aber das ist unglaublich. Da stinken sie drei Tage danach noch.
Und Frau Ade, die Regisseurin, die hat auch, glaube ich, die war ziemlich erbarmungslos. Die hat sie, das haben Sie in einem Interview gesagt, Sie haben es natürlich sehr schön formuliert, sie hat sie wieder und wieder antreten lassen zur selben Szene, bis alles Schauspielerische verloren war oder sowas. Wie haben Sie das formuliert?
Ja, bis jede Absicht sich verkrümelt, dann, die will man ja nicht sehen. Die will man nirgends sehen, auch auf der Bühne nicht. Aber super. Im Film ist das Johann Sebastian von Übel, wenn man das sieht, nicht? Die Anstrengung oder die Absicht. Das.
Johann Sebastian von Übel, nennen Sie das? Was ist das denn? Wolfgang Ambros singt Tom Waits. Haben Sie mitgebracht. Ich habe jetzt vergessen, welches Lied wir spielen, aber Sie haben es im Kopf und können es auch noch richtig aussprechen.
Die Sonne geht bald auf.
Die
der Glurtmugel.
Auf der Glurtmugel.
Kennen Sie den Glurtmugel?
Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorzustellen habe. Wolfgang Ambros singt Tom Waits. Im Original heißt der Song Old 55. Wir sind wie meine Freundin Conny, Herr Simonischek, die immer so einfach nur so eine Keksdose zumacht, um nicht weiter zu essen. Und meistens schiebt sie die dann auch noch so ein bisschen von sich weg,
ja,
um dann nach 5 Minuten das Ding wieder zu sich hinzuschieben, das Ding wieder aufzumachen, wieder nur einen rauszunehmen.
Und wieder zuzumachen.
Wieder zuzumachen, wieder wegzuschieben.
Ja.
Ist doch Quatsch, lassen wir sie doch offen. Sie essen Kekse, ich esse Kekse.
Ich glaube, dann isst man 3 mehr, als wenn man sie immer wegschiebt.
Das ist möglich. Ich möchte Sie auch zu nichts hier überreden.
Das ist alles,
Sie sind wunderbar. Jetzt durch damit, ja?
Die habe nicht alle ich gegessen.
Nein,
das kann nicht sein.
Das ist ja auch nicht so. Kochen Sie? Können Sie kochen? Sind Sie in der Lage?
Ja, wenn meine Frau jetzt nicht zuhört, koche ich ganz gut eigentlich. Ja? Ja, doch, ich kann ganz gut kochen. Aber ich habe natürlich das im Laufe der Zeit ein bisschen verlernt. Ich konnte irgendwie alles kochen. Aber bei uns gibt's große Konkurrenz in der Familie. Meine Frau kocht echt super, egal was sie anfasst, es schmeckt immer. Und unser jüngster Sohn, der Kasper, hat als Praktikum das bei einem Haubenkoch.
Haubenkoch, da sind Sie wieder, ja, die Haubenköche.
Habe ich das heute schon erzählt?
Nein, das haben. Jetzt könnte ich Sie verunsichern, ne?
Ja, schon, weil ich
in 10
paar
Minuten
so
sage ich dann einfach
hatte.
So, wie, Sie hatten schon ein paar so Interviews, solche wie dies hier?
Nein, so eins nicht, aber ich hatte heute ein paar Interviews und noch kein Gespräch bei Rust. Ja, natürlich.
Wir haben über die Haubenköche gesprochen, über die Haubenrestaurants, von denen ich noch dachte, es seien halbseidene Table Dance Spelunken.
Ja. Nee, und da hat der hat da ein Praktikum gemacht in der Küche bei so einem super überdrüber Koch, ja. Mhm. Und es ist unglaublich mit 15, was da hängen bleibt. Da, also wir sagen heute manchmal, Kaspar, bist du so nett, kannst du heute kochen, es hat niemand Zeit. Dann kocht er aber nicht irgendwie, was ein Kind kocht, sondern super.
Toll.
Ja, macht er echt toll.
Sie haben ja auch noch von Ihrer ersten Salzburger Gage, haben Sie sich mal so ein, was ist das, so ein kleines Stückchen Land gekauft? Mit so, einer, ja. Was heißt, Fruchtpresse drauf?
Also das war mal eine Obstpresse. Das war ein Presshaus.
Also wo man richtig Saft herstellen kann? Oder was ist ein Presshaus?
Also Presshaus ist das, wo die Äpfel reinkommen und zum Most verpresst werden. Ja. Und dann kommt da der Apfelsaft raus und der vergärt dann und wird dann Most.
Machen Sie das noch?
Apfelmost. Wir sagen Appleboy, sagen Sie hier in Hessen.
In Hessen. Wir sind aber hier nicht in Hessen, das wissen Sie schon.
Schon, aber ich weiß es. Aber nur hier gibt's ja kein adäquates Ding in Berlin. Wie nennt man denn das? Cidre nennt man es in Frankreich.
Gut, reden wir kurz über Ihr gestörtes Verhältnis zu Berlin. Sie haben einer natürlich österreichischen Zeitung, weil sonst wären Sie ja auch mit Fackeln aus und Mistgabeln aus der Stadt gejagt worden, mal gesagt, in dieser Stadt gäbe es nicht genug Charme. Wenn man hier in einen Laden käme, dann würde man hören, ja, das haben wir nicht mehr da.
So, geht nicht, das haben wir nicht, kriegen wir auch nicht rein, heißt es hier. Ja.
So. Und für ihn ist Berlin Hoffnung, Enttäuschung und Chaos.
Was?
Das haben Sie mal gesagt. Hoffnung, wollen wir mal durchgehen, so nach und nach Hoffnung? Stimmt es?
Hoffnung, Enttäuschung und Chaos, ja. Das hätte ich gesagt. Mhm. Nein, das ist mir in den Mund gelegt worden, weil Hoffnung, ja, aber das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf Berlin. Ja, vielleicht zu Mauerzeiten hat man mal gehofft, dass die Mauer mal wegkommt oder so. Oder gehofft, dass sie bleibt, je nachdem. Eigentlich hinterher hat man das eher gedacht. Wie der Taxifahrer, der gesagt hat, das ist ja schön, dass er jetzt hier rüber könnte, aber nicht, dass er jetzt jeden Tag kommt. So, das zum Beispiel. Oder jemand, der im Kino kurz bei der Langnesepause noch mal raus muss und dann im Finstern reinkommt und da, als er rausgeht, tritt er mit voller Wucht einer Dame am Rand auf den Fuß. Aua! Ach Gott! Und dann kommt er wieder und dann sagt er, Entschuldige, sind Sie die Dame, der ich auf den Fuß getreten bin, als ich rausgehe? Ja, ist schon gut. Nee, dann ist es die richtige Reihe. So, das ist der Berliner Charme.
Ja, finde ich gut. Ja. Also Hoffnung haben wir jetzt gestrichen, Chaos und Enttäuschung.
Wieso Chaos und Enttäuschung, verstehe ich gar nicht.
Also es ist schon ein etwas älteres Interview
aber
gewesen.
Aber unmöglich, ich wüsste nicht, in welchem Kontext ich Chaos sagen hätte sollen. Vielleicht Chaos.
Sagen Sie nicht das Wort mit F.
Nein, privates Chaos so. Meine ich vielleicht, okay. Nicht? Also, ja.
Ja, aber das hat sich ja alles wieder, das hat sich ja inzwischen, ist ja ihr Leben in...
Ja, das kann sein. Und was war noch? Chaos könnte sich auf nichts anderes beziehen, glaube ich, als dass es gelegentlich mal zu turbulent war mit allem drum und dran.
Okay.
Und was war das Letzte?
Jetzt haben wir sie alle.
Ja, gut. Nein, also ich darf wirklich sagen, ich liebe Berlin. Ich komme erstens mal wahnsinnig gerne hierher.
Wie oft sind Sie hier?
Naja, ich spiele ja noch ein Stück hier im Renaissance-Theater, das Stück Kunst zum 440. Ja, Mal
ja,
oder was.
Ja.
Und wir haben immer noch Spaß. Nein, ich fühle mich schon also hier zugehörig. Meine drei Kinder sind hier geboren, 20 Jahre habe ich hier gelebt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, also ich würde nicht die Hybris haben und zu sagen, ich bin ein Berliner. Ja, also das ist Quatsch.
Sie würden, das darf auch, glaube ich, kaum jemand. Würden Sie, wenn Sie jetzt die Angebote bekämen, zurück zur Schaubühne oder würden, für 2 Jahre, sagen wir mal, oder für 3 Jahre, zurück zur Schaubühne oder würde Sie die Volksbühne mehr reizen?
Also für 3 Jahre würde ich wahrscheinlich nicht hergehen. Es sei denn, es passiert in meinem Privatleben was.
Was Ihnen zu lang wäre.
Ja, also ich würde gerne ein Stück machen, ja, ohne weiteres. Mhm. Also wenn es ein sehr interessantes Angebot gibt vom BE oder vom DT oder eben von der Volksbühne, sofort, ganz klar, würde ich machen, natürlich, gern.
So, jetzt haben wir ja Shigeru Umebayashi.
Umebayashi, ja.
Habe ich mir ein bisschen, müsste flüssiger gehen, ne? Weil eigentlich hat über 50 Filme hat er gemacht.
Shigeru Umebayashi? Ja.
Igitte.
Ich weiß nicht.
Was für unsympathische Züge Sie haben, wenn man Sie erstmal ein bisschen besser kennenlernt. Sagen Sie es nochmal.
Ja. Shigeru Umebayashi?
Alter.
Stimmt doch gar nicht, gell? Unser Beruf besteht ja auch daraus, was ich nicht kann, mache ich mit Schwung.
In the Mood for Love heißt der Film. Und Yumejis Theme vielleicht.
Ja, der aber Song. Der Song heißt gängigerweise auch In the Mood for Love.
Wenn Sie es sagen, ist es so, denn Sie sind der Gast und der Gast hat hier immer recht.
Oh, danke.
Möchten Sie noch sagen, warum Sie sich das Lied ausgesucht haben?
Weil das ein sehr schöner Walzer ist, der mir in dem Film schon unglaublich gut gefallen hat. Und weil das eine Film- und Bühnenmusik ist. Komischerweise, es gibt ja so viele Walzer, ja, von Johann Strauss über Josef Strauss und Josef Lanner und Chopin. Aber wenn am Theater ein Walzer gebraucht wird, nehmen die meistens den da hier.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wenn Sie älter sind als 40, dann kennen Sie noch Leo, dieses singende, weiß ich nicht, so punk-new-wavige Früchtchen. Und die hat Amour solitaire gesungen. Und das haben Nouvelle Vague einfach nachgesungen. Und ich finde, in einer sehr, sehr schönen Version. Zu Gast ist heute der Schauspieler Peter Simonischek. Radio 1. Die Hörbar Rust, Peter Simonischek, ist heute hier zu Gast. Wir haben eben über Toni Erdmann gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über Die Welt der Wunderlichs, ein Film, der am, ich glaube, 13. oder 15. Oktober anläuft.
Oh.
13. Oktober. Dabei ist, also die Hauptrolle spielt Katharina Schüttler, diese wunderbare Frau. Regie führt Dani Levy, dieser wunderbare Mann. Und überhaupt ist die ganze Besetzungsliste super, bis auf wenige Ausnahmen.
Einer davon sitzt hier. Ja, gut, habe ich schon geschluckt.
Man muss sie einfach, sie kriegen zu viel Lob. Man muss versuchen, so Gegenlob zu konstruieren, auch wenn sie das gar nicht glauben. Nein, die Besetzungsliste ist toll. Christiane Paul ist dabei.
Ich lasse mich gern beleidigen.
Ich finde das toll, wie die auch aussieht, Christiane Paul.
Ja, super. Sieht
die ist so richtig schön, wie soll man sagen, drüber. Die ist drüber irgendwie.
In dem Film ist sie hier.
Ja.
Die ist so, ich mag die sowieso sehr. Ja. Eine tolle Kollegin.
Hannelore Elsner ist wieder dabei. Auch wunderbar in ihrer Rolle, auch sehr selbstironisch. Ja,
ja, sehr süß.
Das ist das Schöne, ja. Steffen Groth und Martin Pfeife in der Rolle seines Lebens.
Ja, sehe ich ja? Auch so.
Ich wusste immer nicht, wie der heißt. Also ich habe immer nachgeguckt und den Namen wieder vergessen. Und plötzlich macht er die Tür auf in diesem Film und ich denke, ach, der ist das, oh wie geil, oh wie geil.
Und das ist gut, das bleibt jetzt, gell?
Jetzt bleibt
Pfeife,
jetzt
der Mauswanderer.
Absolut, wunderbar. Wie ein Tattoo. Und noch die andere Entdeckung schlechthin ist Evi Rodriguez. So heißt der Junge, ne? Oder?
Ja, der Evi, ja.
Unglaublich, was ist das für ein Junge?
Gell, der ist klasse.
Wie alt ist der?
Aber das ist schon viel, oh, wie alt ist der?
Sieben? Ist der so 7 Jahre, ne?
Ja,
wahrscheinlich.
Der ist natürlich, das ist schon ein großes Verdienst vom Dani. Weil der hat den einfach super geschnitten.
Ja.
Weil das war nicht leicht. Mhm. Ja? Das ist immer sowieso nicht einfach, ja. Mit Kindern, weil das sind ja in jedem Fall die Hauptpersonen, egal was für ein Drehtag ist. An den Kindern wird alle, können wir jetzt weitermachen. Ja, Evi ist noch nicht da. Evi kommt gleich.
Ich möchte nicht Evis Eltern sein, wobei die ganz toll sind bestimmt. Liebe Grüße.
Ja,
es ist auch wirklich ganz schön, wahrscheinlich einen Sohn wie Evi zu haben.
Der Vater ist ein Musiker, ein ziemlich ziemlich abgefahrener Typ, muss ich sagen. Der hat echt klasse war. Der war sowieso eine gute Crew. Alles, da war irgendwie nichts Langweiliges dabei.
Ich glaube, wenn man so ein Kind wie Evi hat, dann muss man auch wirklich, also man muss schon Kraft haben, also Humor sowieso, der ist ja schon so, das ist ja so, es gibt ja immer so dieses Abgedroschene, so die eine alte Seele, die in einem jungen Körper sitzt. Ne? Natürlich weiß ich nicht, was ist jetzt vor der Kamera und wie ist der wirklich, aber es gibt so Filmkinder.
Der war schon
das glaube ich.
Er war nicht so ein Schauspielkind, das so wahnsinnig nervt und aufdringlich ist.
Okay.
Nein, das war er nicht, das war er wirklich nicht. Nein, aber das liegt in der Natur der Sache, dass sie mit einem Kind nicht stundenlang konzentriert drehen können. Das schaffen die einfach nicht. Ja, das braucht dann seine Pausen und dann muss das abgedreht werden, weil da ist ja auch natürlich Jugendschutz dahinter und so weiter. Und richtet sich alles nach ihm. Und dann ist man sehr froh, wenn man den Film sieht, dass das sich gelohnt hat und das
super
gut klappt.
Super, es ist ganz toll geworden. Ja. Also Die Welt der Wunderlichs behandelt oder erzählt die Geschichte einer in alle Richtungen komplett überforderten, wunderbaren Frau, Katharina Schüttler eben. Wenn man das so miterlebt, was sie so an einem Tag, das sind glaube ich nur 2 Tage, oder? 2 Tage im Leben einer.
Ja.
Man ist total erschöpft.
Oh, ne? Was die am Bein hat, ne? Mit ihrem Geschiedenen, mit dem Kind und mit dem Vater.
Und dann
mit
dieser
dem
Vater, den sie darstellen.
Ja, wo sie sagt, ich hoffe, wir reden hier nicht über seine Entlassung. Dann sagen die Ärzte, ja doch, natürlich, darüber reden wir. Sagt sie, ja gut, also am sichersten ist er hier drin, dass ich ihn nicht umbringe.
Und man kann das verstehen. Also tatsächlich ist der auch in einer wunderbaren Nebenrolle als ihre kurzzeitgeliebte Andrea Schneider von den Geschwisterpfister. Wunderbar auch. Ja. Sie spielen einen manisch-depressiven Vater, auch wieder jemanden, den man so gern hat und ins Herz schließt, den man aber auch schwer ertragen kann, wenn man nicht genug Energie hat. Ja? Also sie können einem schon ganz schön auf die Nerven gehen.
Ja. Wobei ich das bewundere auch von dem Daniel Levy, weil das ist nicht so einfach, einen pathologischen, also einen kranken Menschen sozusagen für eine Komödie zu benutzen. Deswegen ist es wichtig, dass das eigentlich nicht unbedingt ein klinisches Krankheitsbild wird, weil Sie kennen wahrscheinlich manisch-depressive, ich kenne auch welche, das ist gar nicht zum Lachen. Ne? Das ist eher eine Herausforderung für alle, natürlich in erster Linie für den Betroffenen. Das ist echt stark, das
kann einem schon zusetzen. Es ist nicht zu schwer geworden, genau. Also diese Rolle hat sich weder als Karikatur verraten, noch ist es zu schwer, es ist genau schön so ein...
Und das ist nicht leicht. Also das und das muss der Regisseur machen. Wissen Sie, weil als Schauspieler ist man, hat man das ganz schwer, dieses Maß im Kontext, weil das kann man ja erst im Kontext beurteilen. Ich habe schon mal sowas gemacht mit der Vivian Neefe, dass einen Schlaganfallpatienten mit der Schneeberger Gisela, da habe ich auch gedacht, weil der war ziemlich beschädigt, der Typ, ne, so. Und das hat auch funktioniert.
Sie kennen sich einigermaßen gut aus mit manisch-depressiven Menschen, weil Sie selbst einen Vater hatten, der manisch-depressiv war.
Na, mein Vater hat eine lavierte Depression. Dem manisch war er eigentlich nicht. Er war nur sehr, sehr depressiv, der Arme.
Was heißt larviert? Was ist eine larvierte
Depression? Larviert heißt eine versteckte.
Wie eine Larve sozusagen.
Ja.
Wann hat sich Ihnen das mitgeteilt? Sie haben in einem Gespräch mal gesagt, dass er morgens weinend auf dem Bett, am Bettrand saß. Haben Sie das als Kind schon so mitgesehen?
Nein, als Kind habe ich eigentlich immer nur mitgekriegt. Wissen Sie, das war ja zu der Zeit, als ich Kind war, war das ja keine Krankheit. Das hat man ja nicht als das war da wo ich aufgewachsen bin am Land, war das einfach, da gab's ein einziges Medikament dagegen und das hieß Reiß dich zusammen. Ja? Hab dich nicht so. Mein Vater hatte da schon offensichtlich Depressionen und dann ist es besser geworden, habe ich mich dann so als ich dann am Gymnasium war und so habe ich mich nicht wirklich erinnert dass es ihm da ging es ihm viel besser und dann hat er eine sehr schwere Gelbsucht bekommen und ich habe gehört, dass das oft die Folge ist, Lebererkrankungen, nicht Melancholie, da ist ja das Wort, griechische Wort Leber beinhaltet das, also das irgendwie haben die Menschen immer vermutet, dass die Schwermütigkeit mit dem Organ mit der Leber zusammenhängt.
Laus über die Leber gelaufen beispielsweise.
Ja, ich habe das dann auch schon so mitbekommen, auch dass er halt sehr depressiv war, dass er dann einfach grundlos zu weinen begonnen hat und so. Da hat er mir so leid getan, schrecklich, ja, weil ich habe gedacht, mein Gott, welche Anstrengung ist das, sich zu motivieren, da zu arbeiten, ja, nicht ein Schauspieler, ja, der kann immer was loswerden, ja, das nimmt man die Stimmung mit rein in die Vorstellung. Und hinterher kommt man immer anders raus, als man reingegangen ist. Hinter jeder Vorstellung ist irgendeine Katharsis passiert da. Ja. Man ist nie der gleiche nach der Vorstellung wie vor der Vorstellung. Aber so ein Zahnarzt, der genau weiß, was ihn erwartet und einfach keine Lust mehr hat und sich nicht mehr überwinden kann oder nur mit Mühe, und der hat es natürlich niemanden immer versucht, dass es niemand merkt. Ja.
Haben Sie mit Ihrer Mutter darüber gesprochen? Also als Erwachsener Mann hatten Sie eine Ebene, auf der Sie mit ihm hätten darüber sprechen können?
Ja, mit ihm konnte ich wunderbar alles besprechen, aber was will man denn machen? Er wusste, dass er das hat. Und er hat viel getan, er hat viel gelesen, er ist in die Psychotherapie gegangen, er hat Medikamente, er hat wirklich...
Hat er genommen, hat er dann doch genommen.
Ja, hat er viel gemacht dagegen, ja. Aber letztlich, gut, er ist immerhin 86 geworden, das hat ihn dann halt eingeholt. Dann hat er selber sein Leben beendet.
Er hat sie noch als jedermann gesehen. Es heißt ja, dass man als Kind, egal wie alt man ist, irgendwie immer so ein bisschen den Versäumnissen der Kindheit hinterherläuft und sei es, dass man immer noch auf der Suche ist nach der Liebe oder der Aufmerksamkeit.
Nach der Anerkennung also, ne, das ist, und so, ja.
Ganz genau.
Natürlich.
Hatten Sie das Gefühl, weil er ja auch sehr lange dagegen war, dass Sie Schauspieler werden oder das auch gar nicht so richtig nachvollziehen konnte, dass das, war das für Sie wichtiger oder für ihn? Was glauben Sie, dass Sie da als jedermann reüssiert hatten? Da hatten Sie ja auch schon eine Reputation, da kannte man Sie schon.
Ich weiß, dass er sehr stolz war. Jetzt zwar nicht direkt von ihm, aber von seinen Kollegen und Freunden, die mir dann immer wieder gesagt haben, wie stolz er ist, der Vater, und wie er erzählt von mir und so. Ja. Ich mochte das natürlich. Klar, ich wollte schon die Anerkennung von meinem Vater. Das ist ganz wichtig. Also war mir sehr wichtig. Mhm. Und damit war ich auch nicht allein. Ich weiß, Bob Wilson hat immer die Geschichte erzählt, dass sein Vater, kommt ja aus Texas, ja, aus der konservativsten Gegend der USA. Und war selber Autist und hat dann mit autistischen Kindern gearbeitet. So kam der zum Theater, Robert Wilson. Und der hat dann seinen Vater mal eingeladen nach Paris. Da hatte er eine Riesenpremiere von der Produktion. Und der Vater kam aus Texas an. Und er kam da überhaupt nicht zurecht in Paris. Das war ihm alles so fremd, das war ihm alles. Und dann ist er nach einem Tag wieder ins Flugzeug gestiegen und zurück nach Texas geflogen. Und der Sohn hat ihn gesucht und hat gesagt, im Hotel, ja, er ist abgereist und so. Und dann hat er gesagt, ja, all right, that's okay, all right, then I'll come next time. Nächstes Mal komme ich dann, ja. Er ist natürlich nie wiedergekommen. Ja. Und der Wilson war so verzweifelt und so traurig, weil er gedacht hat, einmal sieht der Vater, was ich mache. Mhm. Und dann interessiert der Texaner sich nicht dafür und haut wieder ab. Also das ist ein persönliches Drama.
Der Matthias Brandt hat mal eine Geschichte erzählt, als er auch angefangen hat. Da war er noch nicht so bekannt wie jetzt, natürlich nicht. Und sein Vater lebte noch und als dann Willy Brandt mal in eine Vorstellung kam und die ganze Aufmerksamkeit natürlich plötzlich weggelenkt wurde von der Bühne hin zu diesem Tross, zu diesem Mann, der da jetzt reinkommt, zu dieser Legende mit den Sicherheitsleuten und so weiter, was überhaupt auch nicht gut war. Ne? Also da kann viel schief gehen auf dieser Beziehungsebene.
Ich habe gerade von Matthias Brandt, der hat ja ein Buch geschrieben und ich habe gerade einen Auszug gelesen, wie er mit dem Wehner eine Fahrradtour macht und mit dem Matthias als Junge. Das ist so köstlich geschrieben. Das ist wunderbar.
Also
das,
die nächste Kaufempfehlung.
Zack. Ja, absolut. Muss man sich wirklich vormerken.
Okay. Peter Simonischek ist heute hier zu Gast. Wir haben jetzt gleich noch einen letzten Gesprächspart und hören jetzt den Waldhansel. Qu'est-ce que c'est?
Das tue ich den Berlinern zur Bosheit, habe ich das vorgeschlagen.
Straßner Pascha, was ist das?
Straßner Pascha. Pascha sind die so klatschen.
Für die gibt es eine extra Bezeichnung?
Pascha, ja. Das ist ein obersteirisches, das ist eine Wissenschaft. Ja. Da dürfen Frauen nicht mitpaschen.
Da dürfen Frauen nicht mitforschen.
Ja, und Naturist auch. Ja, ich habe auch da bestimmte Ehrfurcht davor. Das machen nur die, das ist ein Geheimcode. Da sagt einer, dann forschen sie so und dann sagen, dann geht es so weiter. Es ist wie eine Wissenschaft.
Haben Sie ein bisschen mitgeklatscht, Peter Simonischek weiht uns ein, schenkt uns auditive kleine Stückchen seiner oststeirischen Heimat.
Oststeirischen Heimat, ja.
Bevor wir jetzt auf das Stück Kunst nochmal hinweisen und überhaupt unsere letzten Minuten mit irgendwas verbringen, wir hatten uns vorgenommen, bevor die Sendung anfing, dass wir über das Haarmilchproblem sprechen.
Ja, da sind wir mittendrin.
Da sind Sie vor allen Dingen, sind wir endlich mal, wir sind sozusagen Geschwister im Geiste, weil es kaum Menschen gibt, mit denen ich darüber sprechen kann. Mit Ihnen sofort. Das funktionierte sofort. Wir waren auf einer Ebene.
Wunderbar. Also wirklich, das sind gute Voraussetzungen.
Absolut.
Eigentlich, nicht?
Eigentlich ja. Aber ja. Sie sind, wenn Sie nicht
verheiratet werden. Und man möchte meinen, dass es ein, ja, man möchte dann denken, das geht um ganz, ganz tiefe.
Sagen Sie es ruhig.
Ja, ganz tiefe.
Ja? Auf jeden Fall.
Psychische Zusammenhänge und so, nicht? Dabei geht es eigentlich nur um Haarmilch.
Es geht.
Aber um die Tatsache, dass man Haarmilch ist einfach eine Kulturlosigkeit,
absolut,
die schon zum Himmel schreit.
Haarmilch ist das Laminat des Kaffees, wenn man so ja, möchte. Ja. Und kein Mensch versteht, ich verstehe nicht, Sie verstehen nicht, warum sich irgendwelche Cafés Maschinen kaufen, anschaffen, die mehrere, ach, Wie viel kosten die? 11.000, 15.000
ja,
Euro
so, manchmal? Ja, so eine richtig große Espressomaschine, ja.
Und teuren Kaffee, der dann noch gemahlen ja, wird, ganz frisch.
Und dann eine Haarmilch dazu, ne?
Das ist
völlig umsonst dann, weil die Haarmilch verschandelt den ganzen Geschmack.
Nicht.
Aber wissen Sie, was Ähnliches gibt es ja überhaupt in der ganzen Kaffeekultur. Sie wissen ja, dass das aus Wien kommt, nicht? Kolschitzki war das erste Kaffeehaus in Wien. Den Kaffee haben die Türken
ja,
beim Abzug
wie auch das
von der Türkenbelagerung haben die den Kaffee da sackweise stehen lassen. Und die Wiener haben gedacht, was ist denn das? Ja, so. Und haben dann mit dem Beute Kaffee von den Türken, haben die da ein Kaffeehaus aufgemacht in Wien. Und das hat sich bis heute gehalten. Ja. Aber, nun muss man sagen, da muss man aufpassen, dass man keinen Namen nennt, die ersten Adressen von den tollsten Lagen von Kaffeehäusern in Wien ja, sind jetzt natürlich diese Kaffeeketten, die es überall gibt, in ganz Europa. Ja. Gegenüber von der Oper ja, gibt es so ein Ding. Ja. Wien hat ja wirklich eine Kaffeehauskultur. Das ist ja geradezu ein Schlag ins Gesicht, ja. So Pappbecher und Vanillekaffee und so. Ach, das ist ja schrecklich. Und ist immer rammelvoll natürlich mit jungen Leuten und so.
Gut, wir haben es thematisiert. An uns liegt es nicht, wenn es weitergeht. Wir haben es endlich mal benannt. Und ich glaube auch, diese Welt wäre eine bessere, wenn man nicht
ständig erfahren. Ja, aber man kann missionarisch unterwegs sein.
Eben.
Zwar in
und
eigener Sache.
Wir.
Ja,
und
klar. Immer
wir.
Wenn ich zum Film, beim Film, wo anfange, Catering, dann sind die unheimlich nett. Und schon am zweiten Tag gibt es zumindest eine normale Milch.
Ja. Das ist gut. Und nicht Soja-Reis.
Also diese Sojamilch, ja.
Reismilch und Hafermilch und Soja. Ja, haben Sie sowas ja, schon mal probiert?
Nee, aber meine Frau, die, weil sie eine Kuhmilch, eine Laktoseallergie hat, nimmt manchmal Ziegenmilch. Das ist auch eine eigene Erfahrung. Dann habe ich ungefähr das Gefühl, wenn ich unter der Mütze bin von dem Kukeri, wissen Sie, von dem Pelztier.
Ja, ja. Genau, von diesem Pelztier. So, wir weisen jetzt also mal darauf hin, dass das Stück Kunst im Januar wieder aufgeführt wird.
Ja, am Renaissance-Theater.
Am Renaissance-Theater. Ja. Udo Samel ist dabei und Gerd Warmerling und Sie.
Ja.
Also seit 1995, glaube ich, ne?
Wie 95 war die Premiere, klar, ja. Für 20 Jahre haben wir jetzt gefeiert voriges Jahr und etwa die 440. Vorstellung. Ja, und es macht immer noch Spaß.
Wie oft machen Sie das in einem Monat, wenn Sie kommen?
Nein, wir machen jetzt, ist das sozusagen, das, wir treffen uns vielleicht zweimal im Jahr und spielen 3-4 Vorstellungen. Das machen wir jetzt einfach, weil fürs Theater ist es gut, die brauchen dann irgendwie so ein Übergangsstück oder was. Die Leute kommen.
Ja, die kommen auch wiederholt. Ich habe das Gefühl, das ist wie so eine feste Verabredung.
Ja.
Als ich da war, da waren die Damen, die schon wussten.
Ja, die lachen schon vorher. Und also ich glaube, es gibt, ja. Die meisten, die da drin sitzen, haben es schon gesehen. Würde ich wirklich so sehen. Und das ist ein idealer Ort, um das Stück zu spielen. Das passt von der Anlage, von dem Kammerspielcharakter, denn das hat uns so ideal in das Renaissance-Theater. Ganz, ganz schön. Das macht uns richtig Spaß. Das muss man ungefähr so sehen, wie wenn man ein paar Freunde hat, mit denen man gerne Tennis spielt oder so.
Spielen Sie Karten?
Ja, ich bin jetzt kein typischer Kartenspieler, aber es gibt so ein Stück, das heißt Skippo, kennen Sie das? Das spielen wir jetzt manchmal, das ist so mit Zahlen, das ist für alte Leute ganz gut, weil da kann man überprüfen, ob man da muss man irrsinnig aufpassen, also da muss man sehr genau gucken, Zahlen kommen, damit man nichts übersieht.
Ihre Zeit kommt sowieso, wenn Sie Großvater werden und mit Ihren Enkelkindern zum ersten Mal Memory spielen und verzweifeln, große Tränen
weinen,
weil man von jedem Kind ab 2 Jahren total abgehängt wird. So,
ja.
Kunst läuft also im Januar wieder. Ab dem 13. Oktober läuft Die Welt der Wunderlichst, der neue Film von Dani Levy, in dem sie auch mitspielen. Und eigentlich halten wir sowieso immer die Augen offen.
Ja,
wir sehen
natürlich.
Sie auf der Bühne, den wahrscheinlich Trump in Wien. Können müssen
wir. Noch die amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Ja. Und die Deutschen und in Österreich wählen wir unseren Bundespräsidenten. Mit dem Mai haben wir keinen. Ne?
Ja.
Also nein, seit Juli haben wir keinen, aber seit Mai ist klar, dass man sieht, da sind wir zur Wahl gegangen und dann musste es nochmal wiederholt werden. Und dann wird es jetzt noch einmal wiederholt. Die Wiederholung von der Wiederholung, die ist wieder abgesagt, weil die Dinger nicht kleben. Also es ist eine Posse.
Es ist eine Farce, ja.
Es ist eine Farce, ja.
So, wir haben das Glück, zweimal zwei Karten verlosen zu können für Die Welt der Wunderlichst. Und gewinnen wird diese Karten der oder diejenige, der die folgende Frage richtig beantwortet.
Im Jahre 1979 wurde eine Inszenierung aus dem Schauspielhaus Düsseldorf zum Theatertreffen in Berlin eingeladen. Die beiden Hauptrollen spielten damals...
Nicht zu viel sagen. Sie und noch jemand anders.
Ich und meine spätere Frau.
Na gut.
Meine spätere erste Frau.
Ja, die erste Frau.
Ja?
Ja, toll.
Wie hieß das Stück? Und wer war der Autor?
Oh, okay.
Ich sage nur eines.
Nein.
Er war von Adel.
Schicken Sie bitte die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schicken Sie uns Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse, damit wir Sie benachrichtigen können. Ich freue mich sehr, vor allen Dingen aber auch noch über das kleine Intro zum letzten Song von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Küss die Hand, gnädige Frau. Gibt's da was so zu sagen?
Küss die Hand, schöne Frau.
Ja.
Ach, Ihre Augen sind so blau. Hm? Tirili, tirilo, tirila. Ach ja, ich meine, das ist halt der österreichische Schmäh, der ist da wirklich der Nagel auf den Kopf getroffen, das muss man wirklich sagen. Sehr, sehr schön.
Es war schön mit Ihnen, es war wirklich schön mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen eine...
Aber ich glaube, ich habe ein bisschen gelogen. Gut.
Tschüss.
Ein Mann geht ins Lokal, sucht die Dame seiner Wahl und...
Radio 1. Hörbar Rust.